Sie hören 18:20, unser Live-Abendjournal im Kontrafunk am Donnerstagabend. Ein Königshaus unter Druck und eine Europäische Union, die im Namen der Demokratie immer tiefer in die digitale Öffentlichkeit eingreift. Zuerst schauen wir auf die Nachricht des Tages. Wir blicken nach Großbritannien. Die Festnahme von Ex-Prinz Andrew sorgt weltweit für Schlagzeilen, ausgerechnet heute an seinem 66. Geburtstag. Und dann fragen wir, wer schützt eigentlich noch die Meinungsfreiheit in Europa und wer definiert inzwischen, was gesagt werden darf? Das sind beides Themen, in denen der Kontrafunk-Kollege Colin McMahon sehr, sehr firm ist. Und den begrüße ich jetzt ganz herzlich. Schönen guten Abend, Colin.
Hallo Gernot, servus.
Colin, zunächst mal, was genau ist geschehen? Wir sprechen zuerst über Ex-Prinz Andrew. Was wissen wir gesichert über diese Festnahme von Andrew Mountbatten Windsor?
Ja, also Andrew Mountbatten Windsor ist ja in Windsor ausgezogen und nach Sandringham gezogen, ein etwas entlegeneres Gut der Windsor-Familie. Und dort fuhren heute Morgen sechs PKWs mit acht Beamten der Thames Valley Polizei vor und haben den ehemaligen Prinz Andrew in Gewahrsam genommen und aufs Revier gebracht.
Der Vorwurf lautet Misconduct in Public Office. Also er hat seine Amtsgeschäfte missbraucht. Was umfasst dieser Straftatbestand im britischen Recht konkret und was wird ihm da vorgeworfen?
Ja, Andrew war 2001 bis 2011 Handelsbeauftragter der britischen Regierung, also eine überparteiliche Funktion. Das war sowohl wie bei Labour wie bei Konservativen. Und hat in dieser Funktion wohl vertrauliche Infos weitergegeben an Jeffrey Epstein, der ja in der Wall Street aktiv war und wusste, wie man solche Infos zu Geld macht. Und teilweise wohl direkt nachdem er aus Sitzungen kam, hat er brühwarm diese Infos an seinen Kumpel Epstein durchgestochen. Und darauf basieren jetzt die Vorwürfe.
Vielleicht nochmal kurz zurück. Wie dick waren die zwei eigentlich miteinander? Sowohl beruflich als auch privat. Gibt es da Spekulationen von bis? Und was kann man da genau dazu sagen?
Jeffrey Epstein hat Prinz Andrew durch seine Komplizin Ghislaine Maxwell kennengelernt. Ghislaine Maxwell kannte ihn von ihrem Studium an der Oxford University. Dort hat sie ja mit Leuten wie Boris Johnson oder dem Bruder von Princess Di studiert und auch dem Bruder des jetzigen Königs von England. Und sie hat ihn wohl 1999 Epstein vorgestellt. Zu der Zeit kannte Epstein aber schon Fergie, die Ex-Frau oder damals getrennt lebende Frau von Prinz Andrew, die ihn wohl an einem Flughafen in der Karibik 1998 kennengelernt hat und ihn sehr attraktiv fand und den dann wiederum mitgebracht hat zu essen mit Lynn Forrester de Rothschild, wo er wiederum Alan Dershowitz kennengelernt hat. Also das Ganze ist ein Geklüngel der High Society und da steckt Andrew mittendrin.
Und welche neuen Erkenntnisse oder Dokumente haben denn den Ausschlag jetzt für diesen Schritt der Verhaftung gegeben?
Das sind die Mails, die diese Transaktionen belegen. Und natürlich auch der öffentliche Druck, weil diese Fotos rauskamen, wo Andrew ganz offensichtlich in kompromittierenden Positionen mit sehr jung aussehenden jungen Mädchen fotografiert wurde. Andrew hat das ja immer geleugnet. Er hat sich außergerichtlich mit dem jetzt verstorbenen Opfer Virginia Giuffre geeinigt, aber bestritten, dass jemals etwas Unrechtes geschehen ist. Er leugnet zum Beispiel immer noch dieses Foto, das ihn mit Ghislaine Maxwell und Virginia Giuffre 2001 in London in Maxwells Wohnung zeigt. Sagt, das ist eine Fälschung, aber jetzt sind diese Rechtfertigungen einfach nicht mehr aufrechtzuerhalten.
Andrew steht ja seit Jahren im Schatten des Epstein-Skandals und da ist die Frage, wenn man das alles schon wusste oder vermutet hat und er sich auch da immer im Fokus der Ermittlungen sah, warum kommt es dann gerade jetzt zu dieser Festnahme?
Das ist auch der Druck wahrscheinlich auf das Königshaus. Der König Charles wurde vor etwa 10 Tagen öffentlich auf der Straße von einem Herrn angebrüllt, wie lange er davon wusste und was er darüber wusste. Und das ist ein Skandal, sowas gab es noch nie. Die englischen Medien und auch australischen, kanadischen Medien sind völlig aus dem Häuschen. Also so eine Verhaftung eines Mitgliedes des Königshauses, eines Bruders, eines Königs gab es noch nie. Und das ist etwas, was schon die Monarchie in England ins Wanken bringen kann. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein später Versuch, dem entgegenzuwirken.
König Charles sagt ja selber, das Gesetz muss seinen Lauf nehmen. Wie ist diese Stellungnahme einzuordnen? Juristisch korrekt, politisch kalkuliert oder beides?
Ja, das ist so ähnlich wie Keir Starmer hat auch gesagt, niemand steht über dem Gesetz. Nachdem er jetzt zwei seiner führenden Mitstreiter verloren hat, den Botschafter Peter Mandelson und den McSweeney, seinen Stabschef. Also das sind spätere Versuche, glaube ich, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, weil der öffentliche Druck einfach zu groß geworden ist.
Du hast es selber schon angesprochen, das erschüttert das Königshaus. Wie sehr könnte dieses Verfahren die Zukunft der Monarchie unter Charles und dann perspektivisch ja unter William beeinflussen?
Ja, es gibt ja in England auch schon wirklich Rufe danach, ob der krebskranke König nicht tatsächlich jetzt schon an seinen Sohn übergeben sollte. Es hängt natürlich davon ab, wie man zur Monarchie steht. Also die Leute, die sie unterstützen, die werden das wahrscheinlich weiter tun. Und die Gegner, die werden das jetzt als willkommenen Anlass sehen, auf diese alte Einrichtung einzuprügeln. Ich denke, es hängt viel davon ab, wie Charles tatsächlich darin verwickelt ist, wenn rauskommen sollte, dass König Charles zum Beispiel daran beteiligt war, die Abfindung an Virginia Giuffre zu bezahlen, in welcher Höhe auch immer, dann wird das für das Königshaus nicht gut ausschauen.
Also während in Großbritannien die Justiz gegen ein Mitglied des Königshauses ermittelt, wird in Deutschland und Brüssel über etwas ganz anderes gestritten, nämlich wer schützt unsere Demokratie und wer beschneidet sie womöglich. Bundeskanzler Friedrich Merz warnt vor Feinden der Freiheit und fordert mehr Kontrolle des Internets. Und gleichzeitig kündigt Washington ein Portal an, um zensierte Inhalte auch Europäern zugänglich zu machen. Da wollen wir jetzt mal drauf schauen. Wie würdest du den aktuellen Zustand der Meinungsfreiheit in der EU erstmal beschreiben?
Ja, das ist ein wirkliches Tauziehen jetzt zwischen der EU und Washington. Also jeder beflügelt da sein eigenes Narrativ. Die deutschen Mainstream-Medien, die stellen das so dar, als wenn die Trump-Regierung die Meinungsfreiheit in Amerika abschafft und den Faschismus wieder einführen will. Und die Trump-Regierung weist auf die enormen Defizite in Bezug auf Zensur und Meinungsfreiheit in Europa hin. Und da kommt es zu diesem Tauziehen. Das war ja schon auf der Münchner Sicherheitskonferenz ein bisschen zu spüren, als Kanzler Merz in seiner Rede gesagt hat, dass die Meinungsfreiheit bei uns Grenzen hat, wo die Verfassung angegriffen wird und so weiter. Und quasi die sehr kulante Rede vom Außenminister Marco Rubio vielleicht ein bisschen damit unterwandert hat. Also Marco Rubio wollte ja wirklich ein Friedensangebot machen an die Europäer und Merz hat diese sehr kämpferische Rede eigentlich gegen die Amerikaner gehalten und dort die Zensurbemühungen der Europäischen Union im Prinzip verteidigt. Und jetzt nochmal auf dem Aschermittwoch der CDU auch diese Äußerungen gemacht, dass die Demokratie in Gefahr sei, die Freiheit in Gefahr durch soziale Medien und eine Kontrolle der sozialen Medien für Jugendliche bis 16, aber auch implizit für im Prinzip alle, die Fake News und Desinformationen zum Opfer fallen könnten. Und da ist die Trump-Regierung dagegen aufgetreten mit dieser Website, die noch als Platzhalter verfügbar ist.
Freedom.gov,
Freedom.gov, genau. Die aber auch mit deutscher Sprache versehen wird. Und die Idee ist, dass dort Inhalte, die von der EU zensiert werden, durch amerikanische Bemühungen eine Plattform erhalten sollen.
Mhm. Was für Signalwirkung hat das, wenn Washington europäische Bürger vor europäischer Regulierung schützen will? Manche könnten das schon als übergriffig empfinden und manche finden super, ne?
Ja, also ich finde das schon einigermaßen belustigend. Vor allem, es geht ja konkret jetzt um ganz, ganz bestimmte Auseinandersetzungen. Es geht vor allem auch um die Ungarnwahl. Also im April wird ja in Ungarn gewählt und da ist es ganz knapp. Die Trump-Leute sehen Viktor Orban als einen ihrer wichtigsten Verbündeten. Die EU hat schon bei der letzten Wahl vor 4 Jahren da interveniert und NGOs finanziert. Auch die Biden-Regierung hat NGOs finanziert, die gegen Viktor Orban kampagniert haben. Das wurde vom ungarischen Geheimdienst dann aufgedeckt. In Höhe von mindestens 9 Millionen Dollar wurden da Wahlkampfbeeinflussungen betrieben. Und vor kurzem haben wir im Kontrafunk berichtet, gab es diesen Bericht aus dem Repräsentantenhaus in Amerika, der nachzeigt, wie die EU-Kommission durch Zensur gezielt Wahlen in Europa beeinflusst. Also, dass diese Sachen beim Namen genannt werden durch den Kongress oder durch die Trump-Regierung, das halte ich auf jeden Fall für eine gute Sache.
Und jetzt kommt auf der anderen Seite das Zurückschießen auch der EU, beziehungsweise aus Deutschland. Das Berliner Amtsgericht verpflichtet nämlich die Plattform X, Wahldaten zu ungarischen Wahlen an unabhängige Forscher weiterzugeben. Also unabhängige Forscher in Anführungszeichen. Warum ist dieses Urteil politisch so brisant?
Ja, das haben wir schon vor einem Jahr erlebt. Bei der deutschen Bundestagswahl gab es einen ähnlichen Klage von dieser NGO, angeblichen NGO Democracy Reporting International. Die soll also dem Namen nach nur die Demokratie schützen und Wahlen beobachten weltweit, war aber unter Annalena Baerbock zu einem Instrument der Zensur gemacht worden. Und das hatte ich ja damals vor einem Jahr schon enthüllt, wurde mit 22 Millionen Euro vom Auswärtigen Amt finanziert und mit 10 Millionen weiteren Euro von der EU. Und die haben vor einem Jahr geklagt und wollten Zugang zu den Echtzeitdaten von X haben, zu angeblichen Forschungszwecken. Aber Echtzeitdaten braucht man nur vor einer Wahl, wenn man ganz schnell etwas unternehmen will, dass man zum Beispiel massenhaft Dinge meldet, die man für Fake News oder Desinformation hält, weil sie vielleicht die falsche politische Richtung bevorzugen. Und das wurde damals vom ersten Amtsgericht stattgegeben von einem Richter, der auch mit diesem NGO-Komplex zu tun hat und dann in zweiter Instanz dann niedergeschmettert. Und jetzt haben wir einen ähnlichen Fall, wo ein deutsches Gericht einer amerikanischen Firma sagen will, was sie in Bezug auf ungarische Wahlen zu tun und zu lassen hat. Also das ist ja schon sehr außergewöhnlich und ich erwarte da eigentlich ein sehr deutliches Statement sowohl von der ungarischen Regierung wie auch vom amerikanischen Außenministerium.
Aber es geht ja hin und her. Die schenken sich ja gerade nichts, ne? Also der US-Kongress wirft dann der EU eine langfristige Zensurpraxis vor. Gleichzeitig unterstützt der US-Außenminister öffentlich Viktor Orban. Wie verschiebt sich hier das Kräfteverhältnis und vor allem, in was für eine Spirale münden wir dann, wenn es immer so hin und her geht?
Tatsächlich wird das, glaube ich, so eine Art Geheimdienst- und NGO-Krieg zwischen Washington und Brüssel und Berlin werden. Das gibt es ja schon seit Jahren, nur haben wir jetzt plötzlich auch konservative Gegenkräfte, konservative NGOs, konservative Plattformen wie dieses freedom.gov. Und das passt natürlich den Linken überhaupt nicht. Die hatten die komplette Dominanz in diesem Bereich. Und dass wir jetzt anfangen, konservative NGOs und Plattformen zu entwickeln, die dagegen steuern können, das ist nur im Sinne der Demokratie, glaube ich.
Also, Prinz Andrew ist heute an seinem 66. Geburtstag verhaftet worden im Zuge der Epstein-Akten-Ermittlungen und die EU und die USA fetzen sich in Sachen Meinungsfreiheit auf offener Bühne. Eine Einschätzung war das von unserem Kontrafunk-Kollegen Colin McMahon. Vielen Dank für deine Ausführungen und schönen Abend.
Danke, gerne.